Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Also diesem Charme konnte ich nicht widerstehen. Und ich bin froh darüber. Ich wurde bereits schon so gesegnet heute Nachmittag mit einer Gruppe von Leuten, wo wir zusammen einen Kaffee getrunken haben und über was gesprochen haben wir. Wie können wir die Menschen für Jesus erreichen? Ist das nicht ein wunderbares Thema? Und dann kam ich hier rein, wurde begrüßt, als ob ich ja schon von dir gehört, er hat mich noch nie gesehen, ja, da. Was gute Werbung gemacht. In jedem Fall habe ich 2-3 Leute getroffen, die gesagt haben, bei Alpha hier hat es bei mir so richtig angefangen. Es ist für mich eine gewisse Erleuchtung, das zu sehen, mit welchem Feuer diejenigen noch dabei sind. Ja, ich hatte auch das Vorrecht, in England einer der Konferenzen zu besuchen. Das ist auch schon 10 Jahre her, wo es um Alpha ging. Und das hat mich tief bewegt. Und auch in der Schweiz, in unserem Land, wo ich herkomme, merkt es vielleicht von der Sprache her, dass ich südlich komme. Das ist eines der Tools, über das wahrscheinlich am meisten Menschen zurzeit bei uns zum Glauben kommen. In den verschiedensten Kirchen und Gemeinden. Und was das Gute daran ist, das ist ein Tool, das ganz gewöhnliche Leute leiten können. Es ist eigentlich etwas für jedermann. Schließ fast die Kleriker aus. Es ist für jedermann. Und das hat mich auch an Alpha überzeugt. Wer ein Herz hat und Jesus kennt, kann mithelfen, dass jemand Jesus kennenlernt. Ist das nicht fantastisch? Also genau da ist der Auftrag, wo Jesus uns das gesagt hat. Ich möchte 2-3 Worte zu mir sagen, wo ich daher komme. Ich bin geboren in der Ostschweiz, Kanton Thurgau, angrenzend an den Bodensee. Also eine Seite von mir ist schon halb deutsch. Auf einem Bauernhof. Bin reformiert aufgewachsen oder evangelisch oder protestantisch. Wir sind ja die Protestierenden oder die Zwinglianer. Das war der Reformator von Zürich. Meine Eltern haben persönlich keine Beziehung zu Jesus gehabt, haben nichts dagegen gehabt, gingen ein paar Mal im Jahr in die Kirche. Und so bin ich eigentlich aufgewachsen, ging in den Konfirmandenunterricht. Da war ich schon in der Lehre, in der Ausbildung und kam dann mit 18 Jahren in die französische Schweiz. Da habe ich meine erste Arbeitsstelle angenommen. Ein bisschen Französisch lernen. Und am ersten Tag, am ersten Abend, als ich da angekommen war, als Burenbub, scheu vom Land, in einer fremdsprachigen Gegend, in einer Pension, wo ich niemanden kannte. Und er hat sich vis-à-vis zu mir gesetzt an den Tisch. Und dann hat er so gemacht und ich dachte, das sieht wie beten aus. Sie hat die Augen geschlossen gehabt und kurz darauf hat er mich über den Glauben angesprochen. Und das war der Anfang einer Beziehung zu Jesus Christus. Hat mich dann später, 3 Monate später, allein vor meinem Bett bekehrt, mein Leben Gott geweiht. Ich würde sagen, das war auch sehr gut. Er hat mir immer wieder erklärt, was ich machen muss. Bekenne deine Sünde und bitte Jesus in dein Leben zu kommen. So simpel und einfach. Und ich war dann allein in der Situation und das muss ich machen. Und das hat mein Leben umgedreht. Das war kurz vor Weihnachten. Und dann kam ich nach mehreren Monaten, einem halben Jahr, wieder mal nach Hause zu meinen Eltern, für Weihnachten zu feiern. Und ich ging in die Küche, habe meine Mama begrüßt. Dann sagt sie, Heinz, was ist mit dir? Du bist so anders. sagte, ich weiß nicht. Dann kam ich in die Stube rein zu meiner Schwester. Wir waren uns immer in den Haaren gelegen. Und dann sagt sie, Heinz, was ist mit dir, bist du anders? Und ich wusste nicht, was. Und in dem Moment kam sie in mein Herz wie ein Blitz. Das ist das, was du getan hast. Und von da an hatte ich Heilsgewissheit. Interessant. Ich denke kaum, dass sie mich verändert hatte in dieser Woche. Aber etwas war anders. Und Leute mussten es mir sagen. Und das war dann der Anfang von einer schwierigen Zeit. Ich war ziemlich direkt, habe sie auch versucht zu gewinnen. Und sie haben mich schlussendlich dann rausgeworfen. Ja, das war wirklich eine ganz schwierige Zeit. Aber das war auch eine wichtige Erfahrung für mich. Ich wollte ja Theologie studieren und gesagt, kommt gar nicht in Frage. Sektiererisch. Und ich weiß noch, wie ich da auf dem Feldweg rauf und runter gelaufen bin, gebetet habe, geweint habe, gelacht habe, gekniet bin im Staub. Was soll ich machen? Mein Vater war ein starker Mann, der auch etwas größer, und hatte mich immer im Griff gehabt, bis zu dem Punkt. Und das war auch das erste Mal, wo ich ihm nicht erlaubte, mich im Griff zu haben. Das war für mich ein Gebetskampf auf Leben und Tod. Und irgendwie war es klar, doch, ich werde meine Loyalität zu Jesus nicht aufkündigen. Und habe Jesus gesagt, Herr, ich verspreche dir mein Leben. Ich gebe es dir. Ich möchte für dich unterwegs sein, für dich da sein, egal was passiert. Und ich bin aufgestanden von den Knien, mein Staub abgeputzt und bin nach Hause gegangen und buchstäblich mit zitternden Händen bin ich zu meinem Vater und habe ihm das gesagt. Und dann ging das Donnerwetter los. Versteht ihr das Wort? Es war am Abend und er hat gesagt, mit kräftiger Stimme, du bist draußen. Und am anderen Morgen bin ich mit meinem Köfferlein da die Straße vom Hof rauf und runter zum Bahnhof gelaufen und sah da zurück zum Bauernhof. Und da war keine Mama und kein Papa, der geschaut oder gewunken hat. Das war für mich wie ein Todesurteil. Damals, mit 20. Und dann bin ich gegangen. Wo ging man vor 60 Jahren an Weihnachten hin, wenn man nicht nach Hause gehen konnte? Nirgendwo. Kein Restaurant offen. Familien wollten zusammen sein. Und trotzdem, Gott hat dann wunderbar geführt, dass das geklappt hat. Aber das waren meine Herausforderungen. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, diese Entscheidung war die Mutter aller Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe viele Entscheidungen getroffen, die größer oder sichtbarer sind, aber keine war so. Das war die wichtigste Entscheidung, die ich getroffen habe. Alle anderen waren leicht im Vergleich zu dem. Ich hatte mich entschieden, Jesus loyal zu bleiben, unter allen Umständen. Und das war dann eine schwierige Zeit, aber etwas später konnte ich mit meinen Eltern wieder reden. Sie kamen dann sogar einige Male, wenn ich dann in der Region gepredigt habe, kamen sie dahin und haben mich besucht, haben gesagt, oh, der predigt denn gut. Dann waren sie fast ein bisschen stolz. Ja, das war so mein Einstieg. Ich hatte da einige gute und radikale Entscheidungen zu treffen, die mir jetzt helfen, und mein ganzes Leben lang geholfen haben, Entscheidungen zu treffen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe, nur auf einer Hochzeit zu tanzen. Und Jesus sagte schon, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst beide etwas glücklich machen, aber du kannst nicht wirklich auf einer Seite glücklich sein und vollmächtig sein. Das ist so ein bisschen meine Hintergrundgeschichte. Später bin ich dann, ich habe mich dann eine theologische Ausbildung gemacht und bin dann eigentlich in den vollzeitlichen Dienst gegangen. Wie gesagt, ich komme aus Landeskirche im Hintergrund, da gibt es eigentlich nur den Pfarrer und die Gemeinde und ich bin nicht so viele Kirchen kennengelernt. Und so dachte ich, ja, wenn ich jetzt voll für Jesus unterwegs bin, sind wir nach Zürich gegangen, also ein kleines Team, und haben dort auf der Straße angefangen zu predigen. Ich hatte gerade von der Bibelschule etwa 4, 5 Mitstudenten mitgenommen und dann haben wir auf der Straße angefangen. Ich habe einfach verstanden, wenn ich Pastor bin, dann soll ich da die erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Da gratuliere ich natürlich allen landeskirchlichen Pfarrern. Die haben einen Haufen Leute um sich herum, die sie erreichen können. Das sehe ich manchmal als Freikirche einen Nachteil. Wir haben nur die Gläubigen. Das ist nicht gut. In jedem Fall, wir hatten auf der Straße gepredigt. Menschen kamen zum Glauben. Du hast das eine Zeugnis, zwei Zeugnisse gehört, was so in Zürich oder halb in Bern waren. Wir haben einen Lehrling an der Bahnhofstraße, der war immer dabei, war immer vorbeigelaufen als Lehrling, wenn wir da gepredigt haben und Gespräche geführt haben. Schlussendlich hat er sich entschieden, ganz allein zu Hause, und war am nächsten Tag bereits schon dabei und hat auch mitgeholfen. Und 3 Wochen später hat er bereits schon das erste Zeugnis gegeben auf der Straße. So gut. Mit Menschen unterwegs zu sein, die Jesus noch nicht kennen. Und wie gut ist es doch, gerade auch mit diesen Alpha-Kursen, die wir da machen, den Menschen zu helfen, die Jesus noch nicht kennen. Etwas zu meiner Biografie. Ich habe 15 Jahre dann in Walsenhausen gewohnt, Ostschweiz, wo wir ein richtiges Missionswerk aufgebaut haben mit Sommereinsätzen. New Life, würde mich nicht wundern, wenn jemand noch Eltern hat, die damals auch dabei waren. Und eine theologische Ausbildung, wo wir hunderte von Menschen ausgebildet haben in Gemeindegründung, Gemeindebau in verschiedene Länder und waren sehr aggressiv, progressiv, waren sehr eng verbunden mit IMM, Jugend mit einer Mission, und ich persönlich mit OM. War mit OM in verschiedenen Ländern und das war so gut, Menschen zu sehen, die zum Glauben kommen, aus einer Region, wo kaum Gläubige sind. Hatten dann die ersten christlichen Radiostationen aufgebaut in Südtirol, Tessin, für Basel von Frankreich aus. Das war die Zeit in der Schweiz, wo das noch illegal war. Und so hatten wir von der Grenze aus christliche Radiosender aufgestellt. In Italien, die hatten kein richtiges Gesetz. Und so konnten wir bis nach Zürich hineinfunken, in Tessin, das gab einen Volksaufstand, von Frankreich, von einem Bauernhof in der Scheune, wo man die Klapptüre aufmacht, mit der Leiter raufgeht. Da haben wir unseren Sender aufgebaut für Basel. Und dann, ich sage, wenn wir unterwegs sind für Jesus, ist es auch wichtig, dass wir auf Gott hören und auch ein bisschen kreativ sind. Und ich überlegte mir auch, wie können wir mit dem Namen des Senders die Leute gewinnen. Jetzt für Tessin, das war ziemlich einfach. Wir machten in Deutsch, Das waren alles Touristen. Also Radio Touristica. Und dann hörte die lokale Touristenindustrie davon, Radio Touristico, können wir unsere Werbung durchgeben? Da ist eine Veranstaltung da. Ich sagte, ja, sicher könnt ihr das. Und das war dann der offizielle Werber und wir evangelisierten die restliche Zeit. Auf den Campingplätzen war Radio Touristica angeschrieben mit, da kommen die Informationen. Und dann in Südtirol. Italienisch, deutschsprachiges Südtirol. Das sind katholische Leute. Familienbezogen in den Dörfern, viele Bergbauern. Und ich sage, das können wir so machen, Familienradio. Familienradio. Ja, wir sind für Familie. Es sind 6 Kirchen entstanden. Das erste Mal, nachdem die letzten Täufer dort ausgerottet wurden. Und dann Basel. In Frankreich der Sender, Elsass. Die Elsässer hatten damals, vor 40 Jahren, nicht große Freude an den Franzosen gehabt. Sie sprechen ja Deutsch dort, oder, im Elsass. Und da auch, Herr, gib einen Namen, der den Elsässern gefällt, obwohl es das Programm nicht für sie war, sondern für Basel. Radio Belsass. Belsass. Und als die Franzosen kamen von Paris, hat die lokale elsässische Regierung sich für uns eingesetzt, weil sie sich bei ihrer Ehre getüpft fanden. Also Weisheit ist nötig, ja. Belsass, statt Elsass, Belsass, schön, schönes Elsass, ja. Und Menschen kamen zum Glauben. Gott hat uns einen kreativen Geist gegeben. Lasst uns den nutzen. Und gerade auch der Alpha finde ich so etwas Gutes. Das ist ja nicht stur. Das ist ja mit Leben gefüllt, das Gott uns gegeben hat. Und jetzt bin ich seit 15, bald 20 Jahren in der Schweiz wieder, also in Zürich, wo ich maßgeblich manche haben schon gehört, ICF gegründet habe damals mit einem kleinen Team und eine theologische Schule, oder zwei theologische Schulen, IGW und ISTL, ist vielleicht schon bekannt einigen. In der Schweiz zurzeit praktisch die größten Schulen für Pastorenausbildung, hauptsächlich im freikirchlichen Raum. Auch da sehe ich immer wieder, wie Gott führt, wenn er Menschen hat, die bereit sind zu gehen. Für mich ist dieser Bibelvers in Matthäus am Schluss ein ganz wichtiger Vers, eigentlich meiner wichtigsten Verse in der Bibel, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und alle Völker, mache sie zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und sieh, ich bin bei euch jeden Tag. Das ist eine massive Verheißung und ein massiver Auftrag. Und ich bin jetzt eine Person, die Bibel wörtlich nimmt. Ja. Für mich war das, wie wenn Jesus zu mir reden würde und sagen, Heinz, Lock, komm jetzt hon, geh, beweg dich in eine Dimension, die über deine Fähigkeiten ist, damit ich meine Macht dir erweisen kann. Hatte da eine wirkliche Lektion bekommen von meinem Cousin, Sagt ihr das auch so? Cousin, schön, Cousin. Französisch natürlich, wie in der Schweiz. Cousin, Trottoir, statt Bürgersteig. Wir waren zusammen in die Schule, hatten den gleichen Schulweg. Er kommt auch aus einer Bauernfamilie. Und dann hörte ich Jahre später, dass er geschieden ist, sich scheiden ließ und schwere Zeit hat. Und dann hat meine Frau und ich gesagt, komm, lass uns mit unseren kleinen drei Kindern ihn besuchen. Sind wir so am Zürichsee spaziert und er kam immer wieder, Heinz, du musst mir jetzt gar nicht anfangen, du musst mich jetzt gar nicht bekehren. Aber ich habe noch kein Wort gesagt. Ich komme, weil du mein Cousin bist. Und ich sehe, du hast Probleme. Ich möchte einfach als Bruder da sein. Ja, muss gar nicht mich bekehren. Ich habe noch gar nichts gesagt. Eine Stunde lang erzählt er mir nichts. Ich habe noch gar nicht angefangen. Und plötzlich kam er und sagte, oh, jetzt erzähl mal, was glaubst du eigentlich? Dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt, wie ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Und dann verabschiedeten wir uns, wurde Abend und ich fuhr mit meiner Familie nach Hause, er ging nach Hause und dann klingelte das Telefon. Ja, ich bin Jakob, sein Cousin. Ja, ich habe mich bekehrt. Dann sage ich, ja, der braucht mich nicht auf den Arm zu nehmen. Ne? Wir waren noch nicht mal richtig zu Hause und die Kinder und die kleinen Kinder, ja, also war nicht in der Stimmung. Dann sagte er, doch, doch. Sagt er, weißt, ich kenne dich. Ich kenne dich. Aber ich habe deine Familie gesehen. Zu dem wärst du nie fähig gewesen. Ja, also, ja, es war gut. Es ist schon so, wie er sagt. Aber Gott hat ihm etwas gezeigt, wo er sagt, der Heinz, den kenne ich. Das ist etwas, der ist nicht mehr der, den ich kenne. Und das ist ja das Zeugnis, das wir sein können in unserer Umgebung, durch Christus in uns. Die unglaubliche Kraft, die er uns versprochen hat. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel gleichwertig auf Erden. Also für mich ist das glaubensweckend. Gleichwertig, wie auf, ja, im Himmel, das verstehe ich noch, dass er da ein bisschen Macht hat. Kann ich ja schließlich nicht checken, ja, aber ich nehme es mal an. Aber auf der Erde, da kann ich sehen. Da kann ich sehen in meinem eigenen Leben, da kann ich sehen bei anderen. Also die Verheißung, die ist sagenhaft. Und ich nehme eben so, ich habe solche Sachen einfach für mich wörtlich genommen. Geh. Und darum bin ich unterwegs für Jesus. Hoffentlich immer ein bisschen unkonventionell, aber effektiv. Und was mich auch in dem Zusammenhang, was für uns wichtig ist zu wissen, Jesus sagt, so wie mich mein Vater gesandt hat. Und wie geht's weiter? So sende ich euch. Ein bisschen weniger kraftvoll, als Gott den Sohn gesandt hat. Gleich, oder? Es ist die gleiche Kraft, kann man das so sagen? So mal über den Taumen gepeilt, so ungefähr. Ja, natürlich. Okay, ja, da gibt es nicht mehr als das. Ja, also wie mich, so ich euch. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. So ich euch. Und solche Verse haben mich immer rumgetrieben. Wenn das stimmt, was da drin steht, dann kann Gott durch mich doch etwas wirken. Ich meine, ich hatte auch als Kind schon gewisse vielleicht haben das alle Kinder, aber so gewisse Minderwertigkeitskomplexe. Ich bin da nur der Bauernbub. Ich bin immer barfuß in die Schule gekommen, mich manchmal noch, ich muss immer am Morgen und am Abend definitiv noch im Stall helfen. Habe auch als älterer Schüler bereits schon jeden Abend 2 Kühe gemolken, meine kleinen Fingern, das ist nicht einfach. Dann noch Kuhdreck zwischen den Zehennägeln und wenn man mit Kühen zu tun hat. Und wir hatten nicht ein Bad, wie man heute hat. Da war die Waschküche hinten im Hof, die dann meine Mutter so alle 1-2 Wochen am Samstag mal angezündet hat. Und dann mit dem großen Kochtopf da drauf gebadet. Also mein Duft, mein Parfüm war super, wenn ich in die Schule kam. Das hat mich sehr populär gemacht. Und dann kommt diese Aufforderung, mir ist gegeben alle Gewalt. Für dich genauso wie für mich. Also das hat mich schon herausgefordert. Und das hat etwas gebraucht, dass ich das für mich in Anspruch nehmen konnte. Ja, ich war vielleicht in der untersten Reihe der Kastenbauern und so weiter. Das gilt allen, gilt für mich, gilt für jeden. Und was auch für mich in dem Zusammenhang eine Erleuchtung war, ich hatte das Buch gelesen von Major Thomas, Christus in euch, Dynamik des Lebens, vielleicht jemand gelesen. Ein fantastisches Buch, das war ein englischer Major, mein Major, ja, der dann auch eine so Bibelschulen, Jüngerschaftsschulen gegründet hat, überall auf der Welt. Galater 2,20. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und das war auch in der Zeit, da habe ich den Galaterbrief auswendig gelernt. Ein guter Tipp für eine Theologiestudentin, habe ich während meinem Studium gemacht. Eigentlich habe ich nicht angefangen, auswendig zu lernen, aber ihn zu inhalieren, zu meditieren, zu interpretieren, dass er auf mich gewirkt hat. Am Schluss konnte ich ihn auswendig. Und das hat mein Leben wirklich verändert. Kein Gesetz, keine Regel, sondern reine Gnade. Und bin ich erlöst. Und Paulus sagt als Zeugnis, ich habe mein Leben abgelegt. Christus lebt in mir. Das ist ja kein Lehrsatz, sondern ein Zeugnis. Ich lebe, das sagt er für sich, nicht mehr. Christus lebt in mir. Und das ist etwas, was ich über die vielen Jahre gemerkt habe, eigentlich schon früh in meinem Glauben. Ich hatte oft ein Problem mit dem Gebet, Herr, segne uns. Oder, das ist schon so, Herr, segne, das bleibt, das ist gut. Aber da sind noch Leute da draußen. Herr, rette diese Leute da an der Straßenecke. Und ich bin in meiner warmen Stube. Ich habe auch die verschiedensten theologischen Strömungen studiert, auch die charismatische Pfingstbewegung und so weiter. Der Heilige Geist tut alles, wenn ich bereit bin. Aber das ist keine Methode, sondern es ist, wenn ich leer bin, kann Christus mich füllen. Und das ist eine der großen Erkenntnisse, die ich bekommen habe. Ich kann noch so viel beten für Fülle, für Vollmacht, wenn ich mein eigenes Ding drehe, ist einfach kein Platz. Es ist wie ein halbvolles Glas. Ja, Jesus füllt den Rest, den er noch Platz hat. Er nimmt jeden Platz ein, den ich ihm zur Verfügung stelle. Wenn er mehr Platz hat, ist mehr drin. Und wenn ich voll bin von ihm, geschehen Dinge, von denen ich denke, dass sie möglich sind. Das macht mich manchmal traurig, wie viele Gläubige, ich denke jetzt an unsere Kirche, wo ich drin bin, die sind gläubig und sind zufrieden damit. Aber der Nachbar, das ist ihnen Wurst. Für die Nachbarn bin ich der lebendige Brief Jesu Christi, gelesen von jedermann. Und das sagt jetzt zum Teil noch nicht viel aus, Brief Jesu Christi, aber gelesen. Und die Nachbarn, irgendwann wissen sie, dass ich Christ bin. Was für ein Bild haben sie von Jesus, wenn sie mich lesen? Vor 3 Jahren ist meine Frau, mit der ich 50 Jahre verheiratet war, hat mich verlassen und ist zu Jesus gegangen. Sie hat das große Los gezogen von uns beiden. Sie ist jetzt bei Jesus. Das war am Anfang der Corona-Zeit, ja. Das ist letzten Monat vor 3 Jahren. Und etwa einen Monat später haben mich meine Nachbarn rausgeklingelt, war am Abend, und dann standen da so 20, 30 Nachbarn im großen Corona-Kreis. Wie gesagt, ich hätte nur so und so viele Leute einladen dürfen, wären noch mehr gekommen. Und dann hat mir der die Leitung gehabt hat von den Nachbarn, gesagt: Heinz, deine Frau hat mitgeholfen, wie kaum jemand, diesen Ort zu einem lebenswerten Ort zu machen. Wir möchten für sie ein Denkmal setzen. Diese Worte haben sie gebraucht. Ein Denkmal, denke ich, eine Statue. Ja, Statue. Dann kamen sie und haben da was unter einem weißen Tuch nach vorn getragen, unter den Quartierbaum, und haben eine Eichenbank enthüllt. Eingeschnitzt in Erinnerung an Annelies. Wir waren Jahrzehnte dort, haben mit den Nachbarn Kontakt gehabt, haben viel gemacht für die Nachbarschaft, wirklich die Kultur verändert, das kann ich sagen. Würden auch die Nachbarn sagen. Alle sind per Du, alle stehen für einen Schwarz, wenn man sich sieht. Das ist eine Kultur, die lebenswert ist. Wir hatten immer der neue Mieter in der Gegend. Die kamen, marschierten vorbei, die Zürcher. Die haben das vielleicht ein halbes Jahr ausgehalten. Jeder, hallo, sei gegrüßt, mein Name ist. Ich glaube, das ist Christus ins Quartier. Und dann sie einzuladen zum Alpha-Kurs, ist dann gut. Wo es noch tiefer geht. Wo noch etwas mehr gesagt werden kann, als was ich vielleicht kann. Wie gesagt, ich habe auch eine große Organisation geleitet. Am meisten waren es 165 Mitarbeiter in 5 verschiedenen Ländern. Missionare und so weiter, Gemeindebauer. Mir muss niemand sagen, was Arbeit ist. Aber ich habe Zeit gehabt für meine Nachbarn. Meine Frau, sie hat Zeit gehabt für die Nachbarn. Als wir letztes Jahr unser Quartierfest hatten, letzten September, das wir für eben fast 30 Jahre lang geleitet haben. Jetzt haben wir es weitergereicht. Ist einer aufgestanden, zwei sind aufgestanden und haben gesagt, wir waren noch nicht mal ganz eingezogen neu und schon habt deine Frau und du uns begrüßt. Jetzt, meine Freunde, haben wir für das Zeit oder nicht? Und ich sage das als einer, der viel Verantwortung getragen hat. Hatte nicht um 6 Uhr Feierabend. Die Arbeit darf uns nicht auffressen. Wir sind berufen von Gott, Botschafter zu sein. Wir sind aufgerufen von Gott, der verlängerte Arm von Jesus zu sein. Das ist unsere Berufung. Und wenn wir das durch den Beruf tun können, ist unser Beruf untertan und nicht Herr. Ich hatte einige junge Frauen in meinem Team, das ist schon länger her, die Krankenschwestern waren. Denen wurde gekündigt, weil sie gesagt haben, mit Abtreibung haben wir nichts zu tun. Sie viel Courage und haben klar gesagt, warum. Das hat aber diesen Frauen Vollmacht gegeben. Und wir leben wirklich in einer Zeit, wie ja schon immer eigentlich, wo es wichtig ist, dass ich zu Jesus loyal bin. Nicht jeden Tag werde ich herausgefordert, loyal zu sein zu Jesus. Vielfach geht das so, ich bin loyal, kein Problem, aber es gibt jede Woche irgendwo eine Situation, wo ich mich entscheiden muss, wo bin ich jetzt loyal? Zu Jesus oder zu etwas in der Welt? Loyalität ist eine, ich sag's mal so, Jesus vertraut denen etwas an, die loyal sind. Wir lesen, wie es Luther sagt, die treu sind. Aber das spricht von Loyalität. Ich lese die Lutherbibel, also. Wir dürfen als Christen nicht aufhören, loyal zu sein zu Jesus. Mehr loyal als zur Welt. Ich war ein paar Monate gläubig. Ich bin gelernter Florist. Meine Frau hat das genossen, einen Floristen als Mann zu haben. Und dann nur schnell. Manchmal war ich nicht gut, habe ich es versäumt, mal eine Blume zu bringen, mal was zu. Also machen wir manchmal Männer. Und dann hat sie gesagt: Du Heinz, oder Schatz, du hast mir schon lange keine Blume mitgebracht. Habt ihr das verstanden? Und was konnte ich nicht tun? Am nächsten Tag Blumen bringen. Ja, die hast du mir nur gebracht, weil ich es gesagt habe. Oder? Ist das Liebe? Das ist Pflicht? Oder? Nein, da musste ich 2 Wochen verstreichen lassen und dann pfeifend ankommen. Das ist meine eigene Idee. Ah, schön, dass du mir Blumen bringst. Aber das ist ein gutes Bild für meine Beziehung zu Jesus.
Mal gucken, ob ich da so langsam.
Ja. Ist auch ein gutes Beispiel für meine Beziehung zu Jesus. Es ist gut, gehorsam zu sein. Du treuer Diener. Über Hiob wurde gesagt, hat Gott zum Teufel gesagt, hast du den gesehen da, den Hiob? Keiner so treu und ein Sklave und so ein Diener wie er. Ich kenne das in meinem Leben. Ich war treu. Ich würde sagen, ich war mehr oder weniger treu. Was ich erkannt habe, habe ich gemacht. Meistens. Nicht perfekt, aber ich war eher auf der Schiene, als dass etwas tun mal etwas Außergewöhnliches war. Aber eigentlich nur etwas zu tun aus Pflicht. Also mindestens in einer Ehe ist das zu wenig. Kann man so sagen. Ne? Es ist schon mal gut, aber es ist zu wenig. Oder da kommt etwas hinzu, was wir Liebe bezeichnen. Ich bin da auch nicht immer ein Engel gewesen. Wenn ich habe gewisse Zeiten einen Umweg um die Küche gemacht, wenn es ums Abtrocknen ging. Das war vor allem früher. Und wenn sie ja gerufen hat, können Sie noch schnell helfen? Ja, natürlich kann ich. Ich fühlte mich ertappt. Ist doch so. Eigentlich wusste ich es. Ich soll das Abtrocknetuch nehmen und wäre auch eine gute Zeit zusammen, ja. Etwas als Pflicht zu machen ist gut, aber das Beste ist, wenn ich es tun kann, aus Liebe. Und das ist eine weitere Erfahrung, die ich in meinem Leben eigentlich machen durfte. Ich habe plötzlich verstanden, die besten Nachfolger von Jesus sind die, die es freiwillig machen. Trotz guten Angeboten von der Welt. Egal, ob es mir was bringt oder nicht. Und ich kann wirklich hier stehen und sagen, mich hat Gott seit Jahrzehnten zu nichts gezwungen. Ich mache freiwillig, ich bin freiwillig dabei. Ich will freiwillig tun, was Jesus von mir erwartet. Jetzt werde ich euch eine Geschichte erzählen. Möchtet ihr noch hören? Okay. Ich werde euch eine Geschichte erzählen, die so nicht stimmt. Aber doch etwas vielleicht doch halbwegs. Ich möchte eigentlich mit Jesus in einer Beziehung leben, dass wir zusammen beten oder zusammen, man kann auch beten, reden sagen, Gemeinschaft haben, dass ich zu Jesus sage, du, ich habe eine gute Idee. Und dann komme ich mit meiner guten Idee, was man jetzt machen könnte, um die Menschen zu erreichen. Und dann sollte Jesus zu mir sagen, oh, das wollte ich dir gerade auch sagen. Wir reden ja von Partnerschaft, von Gemeinschaft, oder? Wir reden doch von Freundschaft. Ist es nicht das Wort Freundschaft mit Jesus? Kann man das sagen? Ist biblisch, hä? Beziehung zu Jesus, Freundschaft zu Jesus. Also eine Partnerschaft ist nicht nur einseitig. Und vielfach meinen wir, ich der kleine Fisch und Jesus der große. Das stimmt. Möchte ich nicht so stehen lassen. Aber auf Partnerschaft ist nur Partner, wenn er auch, Jesus auch den Eindruck, ich bin Partner zu ihm. Wenn wir miteinander kommunizieren können, auf Augenhöhe, natürlich ist es nicht auf Augenhöhe, aber mit einem Freund zusammen sind wir per Du. Da zählt nicht, dass der Schweizer Bankdirektor ist im Moment gerade im Gefängnis, oder? und ich der kleine Fisch. Nein, wir sind irgendwie Brüder. Und doch nicht. Aber versteht ihr, was ich meine, was ich eigentlich meine? Wenn wir von Liebe reden, müssen wir ja beide miteinander auch in die Augen schauen können. Nicht nur Jesus mir und ich bin der kleine Fisch was will er jetzt schon wieder? Jetzt will er wieder etwas sagen. Jetzt geh zu deinem Nachbar. Auf diesen Moment habe ich jetzt gar nicht gewartet. Und drück mich wieder um. Nein. Nein, er ist ja mit mir, geht er ja. Also das ist für mich eine Erleuchtung gewesen, wo ich gemerkt habe, Christus in mir, Christus durch mich, nicht eine punktuelle Beziehung am Morgen eine Stunde, sondern durch den ganzen Tag. Mit ihm durchs Leben zu gehen, sicher nicht perfekt, aber es war nicht eine Ausnahme. Und das ist mein großes Problem, was ich jetzt auch ein bisschen habe, wenn ich in der Schweiz eine Predigt höre, oder auch in unserer Kirche, da wird die Bibel ausgelegt und wird etwas gesagt und noch ein bisschen mehr, dann ist gut. Das stimmt für die vielen auch. Aber wir können auch in eine Position hineinkommen, wo wir in der Kategorie sind, wie Gott mich haben möchte. Manche fragen mich, Heinz, wie geht's dir ohne Frau? Das ist eine Frage, die ich nicht gerne beantworte. Und ich sage dann oft, weißt, früher habe ich in der ersten Liga gespielt und Tore geschossen. Und heute spiele ich in der vierten Liga und hoffe auch und schieße auch hier und da nochmals ein Tor. Jetzt bin ich in der vierten Liga auch wieder gut, wenn ich da ein Tor schieße. Und wir waren ein so gutes Tandem, wir waren so gut zusammen. Sie hat mich richtig gepusht. Ich hatte viele Situationen, wo ich manchmal aufgeben wollte. Und dann kam eine Frau. Sie ist eine bisschen forsche Frau. Gefällt mir. Kein Huscheli, wie wir in der Schweiz sagen. War auch Referentin, hat zu Hunderten und Tausenden von Menschen gesprochen, vielen Frauenfrühstücks als Referentin und so weiter. Und dann kommt sie zu mir und sagt, so, Heinz, du bist ja der bekannte Heinz Struppler, der überall rumschnorren. Und da groß angibt und den Leuten sagt, was sie alles zu tun hatten. Und jetzt, wenn du mal ein bisschen dran kommst, dann knickst du ein. Ja, hast recht. Meistens in 1-2 Wochen war das Problem gelöst. Also das war schon eine Hilfe. Man kann auch 5 Minuten vor dem Ziel aufgeben. Das ist die schwierigste Zeit. Sie sagt immer, du bist dann wie ein Tiger, der im Käfig auf und ab geht. Bist nicht mehr rauszustehen. He? Und dann war sie natürlich interessiert daran, dass, dass eine Lösung kommt. Ja, das ist gerade auch für unsere Arbeit, die wir da gemeinsam machen, Mensch für Jesus zu erreichen, sei es auf die Art oder auf die Art oder auf die Art, Alpha eine der besten, die ich persönlich kenne. Im Endeffekt ist es nicht nur, was wir lehren, sondern auch, was wir leben. Wir haben heute Nachmittag mit einem kleinen Kreis von Leuten zusammengesprochen über Gemeindebau, über dies und jenes, haben über Methoden gesprochen, über Stilfragen. Im Grunde genommen geht es gar nicht um das, sondern habe ich in den Augen Gottes ein glaubwürdiges Leben, dass er mir als treuer Diener Sachen anvertrauen kann. Im Endeffekt geht es um die persönliche Vollmacht. Und nicht um ein Programm, sondern es geht um mich in meinem Herzen. Und das ist eigentlich die Hauptmessage für heute Abend. Wir können noch die besten Methoden haben. Wenn ich das Gegenteil lebe von dem, was ich den Leuten sage, haben meine Worte nicht so viel Gewicht. Ist leichter als eine Feder. Kein Gewicht. Wenn ich aber das tue, was Jesus sagt, und die Worte ausspreche, geht das in die Herzen, weil der Geist Gottes die Worte beglaubigen kann. Ich kann noch so viel Recht haben. Und die Leute, was will der Schwätzer? Recht haben ist nicht die Lösung, sondern Vollmacht haben ist die Antwort. Und wir leben in einer christlichen Zeit, wo wir über Handy, alles Mögliche, Fernsehen, Zeitungen, wo wir so viele Tipps und Tricks haben, dass wir manchmal vergessen, im Grunde genommen geht es um Vollmacht. Preis den Herrn für die Möglichkeiten, die wir haben. Lass sie nutzen. Aber sie sind nur so viel wert, wie Geist Gottes hineinkommt, durch persönliche Vollmacht. Wir hatten letzten Dienstag unsere Kleingruppe. Wir gehen immer von einem Ort zum anderen und jeder, der überall, wo wir dann hinkommen, sind 8 Leute, 9 Leute, die Person hat auch die Leitung. Also so ist es, lernen alle voneinander. Und wir hatten, als wir diese Woche waren wir gerade zufällig bei uns, weil ich den Abend hatte. Und da war es auch wieder klar, da haben ja Philipper 4 durchgenommen. Und da steht, nehmt mich als Beispiel, sagt der Paulus. Oder anderer Ort sagt er, folgt meinem Beispiel, wie ich Christi Nachfolger bin. Aber da, nehmt mich als Beispiel. Der Bibelvers ist so hoch, den kann ich. Ich wollte am Dienstagabend sagen, nehmt mich als Beispiel. Ich konnte es nicht sagen. Das ist. Also irgendjemand von uns sollte das sagen können, oder? Oder konnte das nur Paulus sagen? Und dann haben wir über das gesprochen, gefragt, also wo sind wir ein Vorbild? Der ganze Abend, an dem Moment waren alle still. Wenn wir ein Vorbild sind, bis zu diesem Punkt können wir andere auch führen. Und ich meine, es sind mehr Menschen, mehr Gläubige, folgen Jesus nach, die mutig aufstehen könnten und sagen, jawohl, ich folge Jesus ernsthaft nach. Ich bin selbst an dem Punkt, wo ich mich da drum duchse. Ich spreche das erste Mal jetzt über das. Und wir als Schweizer neutral, ja, keine Position einnehmen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt aufstehen würde. Ich bin immer noch in einer theologischen Ausbildung, in der Schule noch ein bisschen engagiert, vorne hinstehen würde vor die gesammelte Versammlung da und vor Studentenschaft und sagen, schaut, so sieht ein Jünger Jesu aus wie ich. Bitte, gerne.
Ich sage nicht über mich, ich bin ein Vorbild. Und ich sage auch über niemanden, Der kann ein Vorbild sein oder der kann ein Vorbild sein, aber ich suche mir mein Vorbild aus und derjenige muss es gar nicht wissen und sich gar nicht als Vorbild. Deswegen kann jeder von uns ein Vorbild sein, wir wissen es nur nicht.
Das ist genau. Wir müssen mutiger sein. Das meine ich auch. Das war vielleicht jetzt auch kein guter Punkt gewesen, für mich meine Schnabel zu schließen und mich zu bedanken, dass ihr gekommen seid, zugehört habt. Und ich hoffe und bete, dass wir alle etwas mitnehmen können in unseren alltäglichen Dienst, der mal besser, mal schlechter ist. Aber dass wir über allem stehen, was du gesagt hast. Ja, manche von uns sind wirklich ein Vorbild. Lass uns den Mut haben, auch damit zu rechnen, dass das gesehen wird. Und mutiger aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese super Gruppe, die hier zusammen ist, für diese Menschen, jung und alt. Zum Teil, die ihre Schlachten geschlagen haben, seit 50 Jahren für dich eingestanden sind und andere, die erst am Anfang des Weges sind. Und Herr, ich bete darum, dass du uns so führst, dass wir deine Führung immer wieder erkennen können. Aber ich möchte auch darum beten, dass ich mein Leben dir in einer Art und Weise verfügbar mache, dass du über mich verfügen kannst, dass ich ein lebendes Zeugnis bin in den schwierigen Lebensumständen dieser Welt. Ich denke jetzt gerade auch an den Propheten Jesaja in Kapitel 6. Als Gott ihn gefragt hat, kennst du jemand, der für mich ein Prophet sein könnte? Und Jesaja geantwortet hat, schau nicht weiter herum, ich bin der Mann, hier bin ich, sende mich. Ja, Herr, ich möchte mich senden lassen von dir. Nicht als eine Eintagsfliege, aber als ein Lebenskonzept. Ich danke dir dafür. Amen.